Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch heute ganz herzlich. In den letzten zwei Sendungen haben wir die ersten vier von den 10 Geboten aus 2. Mose 20 und ihre Bedeutung für das Volk Israel und für uns genauer angeschaut. Auch heute fangen wir mit einer allgemeinen Beobachtung zu den 10 Geboten an. Die 10 Gebote bzw. 10 Worte, wie wir gesehen haben, sind auch eine Kurzfassung des Gesetzes im Alten Testament allgemein. Wer das zweite Buch Mose nach dem Kapitel 20 in der Bibel weiterliest, findet dort noch eine Menge weiterer Bestimmungen und Anweisungen. Diese ausführlichen Satzungen werden gerade in den 10 Geboten auf wunderbare Weise zusammengefasst. 2. Mose 31, Vers 18 und 32, Vers 15 geben an, dass Gott Mose für das Volk Israel zwei Gesetzestafeln gab. Viele von uns kennen wohl die vielerorts verbreitete Darstellung dieser Tafeln, auf der die 10 Gebote eben auf zwei Steintafeln verteilt stehen. Eine Tafel enthält die ersten vier Gebote, die eher die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen regeln, während die zweite Tafel die restlichen sechs Gebote enthält, in der eher das menschliche Miteinander geregelt wird. Diese Aufteilung kann man durchaus machen, aber es ist unwahrscheinlich, dass die zwei Steintafeln wirklich nur einmal die 10 Gebote enthielten. Es ist wahrscheinlicher, dass es sich um zwei identische Tafeln handelte. So wie man heute bei einem Bundesschluss bzw. bei einer vertraglichen Einigung beiden Seiten eine Ausgabe des Vertrages einhändigt, war das schon in der Antike. Und so, können wir das uns vorstellen, war das schon damals am Sinai. Beide Steintafeln enthalten nach dieser Auslegung alle 10 Gebote. Man hat Entdeckungen gemacht, die nachweisen, dass die insgesamt 622 hebräischen Buchstaben der 10 Gebote problemlos auf eine Steintafel in der Größe eines normalen DIN A4-Blattes passen. Zudem waren die Steintafeln nach 2. Mose 32, 15 von beiden Seiten beschrieben. Es ist also wahrscheinlich, dass die zwei Steintafeln identisch waren und jede von ihnen, die eine als Eigentum Gottes und die andere als Eigentum des Volkes, von beiden Seiten beschrieben waren. Welche genau zur Vorderseite und welche der Gebote zur Rückseite der Tafel gehörten, darüber kann man heute nur spekulieren. Bis soweit diese Überlegungen zu den Steintafeln, auf denen die 10 Gebote von Gott geschrieben wurden. Letztes Mal haben wir im dritten Gebot Gottes Aufforderung gesehen, seinen Namen nicht zu Nichtigem auszusprechen. Gottes Name soll auf der ganzen Welt verbreitet werden, aber er soll immer als das gebraucht werden, was er ist, Gottes des Allmächtigen Identität. Im vierten Gebot sahen wir, wie Gottes Volk aufgerufen wird, den Sabbattag zu heiligen und allen anderen, die bei ihm sind, auch die Möglichkeit zu geben, diesen Tag zu halten und so schon hier einen Vorgeschmack dessen zu genießen, was der ewige Sabbat sein wird, wenn wir in der Gegenwart Gottes von unseren diesseitigen Werken ruhen. Und heute behandeln wir das fünfte Gebot und dann auch das sechste Gebot. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 12, das fünfte Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Jemanden zu ehren bedeutet wörtlich, ihm sein ihm zukommendes Gewicht beizumessen. Es bedeutet nicht, die geehrte Person über alles andere zu erheben, sondern es bedeutet lediglich, die betroffene Person an ihrem Platz in der Familie oder in der Gesellschaft anzuerkennen. Wir erinnern uns daran, die erste angesprochene Gruppe am Sinai waren nicht die kleinen Kinder, die ihren Eltern gehorchen sollen, was hier zwar auch enthalten ist. Dieses Gebot richtet sich, genau wie die anderen Gebote, an erwachsene Nachfolger Gottes, an Gottes Volk, welches nach dem vierten Gebot schon Kinder und Angestellte hat. Wir könnten sagen, es richtet sich an diejenigen, die gerade in ihrer wirtschaftlichen Blüte stehen, genauso wie an jede andere Generation. Wenn wir unsere Eltern ehren, sieht es unterschiedlich aus. Kinder, die heranwachsen, ehren ihre Eltern, indem sie diese an ihrem Platz als Familienhaupt stehen lassen und respektieren. Die Eltern müssen dabei nicht in erster Linie geehrt werden, weil sie etwas besser wissen oder besser können als ihre Kinder. Kinder, die heranwachsen, haben von Gott die Aufgabe, ihren Eltern den Platz zuzugestehen, der ihnen in der Familie gebührt. Sie sind diejenigen, die die letzte Verantwortung tragen und vorangehen. Die Kinder müssen sich dem anschließen. Diese Aufforderung wird im Neuen Testament weitergeführt. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 1 bis 3, indem er Bezug auf das fünfte Gebot nimmt, wie folgt: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Epheser 6, Vers 11 ist in diesem Zusammenhang eine sehr einfache, aber sehr aussagekräftige Bibelstelle. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Es geht hier um Kinder, die bei ihren Eltern leben und deren Eltern sie nach bestem Wissen und Verstehen dem Wort Gottes entsprechend erziehen. Die Kinder werden nicht gefragt, wie sehr es ihnen gefällt, dass sie schon schlafen gehen müssen, dass sie ihr Spielzeug aufräumen müssen oder was auch immer gerade dran ist. Wenn die Eltern ihnen eine Sache auftragen oder absagen, dann ist es die Aufgabe der Kinder zu gehorchen, im Vertrauen darauf, dass die Eltern ihre Erziehung aus den Anweisungen der Heiligen Schrift ziehen. Die Begründung ist so einfach wie auch wichtig. Es heißt, denn das ist recht. Die Familie bildet die Grundlage der Gesellschaft und der Gemeinde. Eltern sind sozusagen die ersten Autoritätspersonen für das Kind. Und wenn Menschen es in der Kindheit, in ihrer Familie lernen, die Eltern zu ehren, dann fällt es ihnen auch im späteren Leben leichter, entsprechend mit Autoritätspersonen umzugehen. Die Eltern zu ehren hört mit der Kindheit und Teenagerzeit nicht auf, haben wir bereits gesehen. Lediglich die Art und Weise, wie wir dieses Gebot befolgen, ändert sich. Jemanden ehren, ihm den entsprechenden Platz in der Familie zuweisen, das geht mit einer wertschätzenden, respektvollen, ehrerbietenden und demütigen Haltung den Eltern gegenüber einher. Es schließt das Reden mit, das Reden über und das Verhalten gegenüber den Eltern in jeder Lebenslage ein. Es ist ein Verhalten, das Vater und Mutter als wertvoll, kostbar und ehrwürdig behandelt. Wie wird das in deinem Leben sichtbar? Nun war es damals nicht viel anders als heute. Wenn die Eltern alt und pflegebedürftig wurden, waren die Kinder mit ihrer Arbeit und im wirtschaftlichen Bereich meistens gerade im Schwung. Wie wir in den letzten Sendungen schon sahen, gab es zur damaligen Zeit keine Seniorenheime. Die Eltern wurden zu Hause gepflegt und das war eine besondere Art, die Eltern zu ehren. Weil es aber schon damals, zur Zeit Israels, oft so unpassend schien, wenn man sich in seiner wirtschaftlichen Blüte noch um die Eltern kümmern muss, hatten die religiösen Lehrer den Israeliten ein Schlupfloch in Gottes Gebot eingerichtet. Jesus Christus formuliert es in Markus 7 so: Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Das heißt, wer seinen Eltern sagt, dass er seine ganze Habe dem Tempel weiht, muss nichts mehr für seine Eltern machen, weil man alles dem Tempel geweiht hat und dementsprechend keinen Eigentum, keinen Besitz mehr hat. Die Habe konnte der Eigentümer aber weiter nutzen. Nur hantierte er jetzt sozusagen mit dem Die Habe konnte der Eigentümer weiter nutzen. Nur hantierte er sozusagen mit dem Eigentum des Tempels. Aber die Eltern waren diejenigen, die kurz kamen. Sie mussten in solchem Fall sehen, wie sie alleine klarkamen. Wir können uns fragen, ist es schlecht, seine Habe dem Tempel zu weihen? Sicher nicht. Aber Jesus kritisiert hier, dass man dadurch Gottes Gebot umgeht bzw. ungültig macht. Daraus schlussfolgern wir, dass Christen ihre Eltern ehren, indem sie ihnen als Kinder gehorchen und sie im Alter achten und sich um sie kümmern, wenn dieses Kümmern auch mehr als nur eine Form haben kann. Und selbst, wenn sie verstorben sind, ehren wir unsere Eltern, wenn wir das Gute, das sie uns hinterlassen haben, in Erinnerung halten und zur Ehre ihres Andenkens weitererzählen. Wer seine Eltern ehrt, dem soll es gut gehen und der soll lange leben in dem Land, das der Herr ihm gibt. Das ist die Zusage erstens an Israel. Israel, das Volk, das dort am Sinai steht, ist auf dem Weg in das verheißene Land. Die Eltern zu ehren, soll ihnen demnach langes Leben geben in diesem Land. Und bei dieser Aussage können wir aber nicht den Umkehrschluss machen bis heute, dass, wenn jemand jung stirbt, diese Person automatisch ihre Eltern nicht geehrt hat. Aber ein Kind und Jugendlicher, der sich unter die Eltern, unter die Autorität, unter die Führung der Eltern stellt, da, wo die Eltern nach den Maßstäben des Wortes Gottes erziehen, der begibt sich in einen lebensförderlichen Raum. Wenn wir dann aber auch bedenken, dass der Umgang mit unseren Eltern unsere Beziehung mit Gott widerspiegelt, dann wird das Gegenüber von Ehren und Fluchen und seine Folge verständlich. Denn nach 2. Mose 21, Vers 17 muss, wer seinen Vater und seine Mutter flucht, getötet werden. Die Eltern zu ehren bringt Segen. Ein langes Leben in dem Land, das dir der Herr schenkt, ist Segen, während die Eltern zu fluchen den Tod bringt. Wir haben gesagt, dass sich dieses Gebot damals an das Volk Israel richtete und dass es nach Epheser 6, Vers 2 bis heute für die Kinder Gottes zutrifft. Wer dieses Gebot befolgt, kann trotzdem jung sterben, aber für die Mehrheit wird es lebensfördernd sein, wenn sie sich unter die biblisch orientierte Erziehung ihrer Eltern stellt und wenn sie als Erwachsene nach den hier angemessenen Maßstäben die Eltern ehren. Das Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, bezieht sich in 2. Mose 20 in erster Linie tatsächlich auf das physische Land Israel, in das Gott sein Volk führt. Wir müssen nun aber nicht alle nach Israel reisen, wenn wir als Christen unsere Eltern ehren. Und auch nicht, um diese Verheißung zu erlangen. Uns hat der Herr einen anderen Ort geschenkt, wo wir leben dürfen. Und da, wo wir sind, da wird unser Leben von Gott gesegnet, wenn wir die Eltern ehren, weil wir dadurch auch Gott ehren. Und doch wissen wir, dass uns, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt, irgendwann der Tod ereilt. Die einen früher, die anderen später. Das wird der Moment sein, wo der Herr diejenigen, die zu seinen Nachfolgern gehören, in ein anderes, ewiges Land, in die ewige Gemeinschaft mit ihm führen wird. Wenn nicht vorher, so werden wir doch hier sicher alle als Kinder Gottes dieses erleben, dass unsere Tage lang wären in dem Land, das uns der Herr, unser Gott, schenkt. Wenden wir uns nun dem 6. Gebot zu. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 13: Du sollst nicht töten. Vergleichsweise ist dieses ein sehr kurzes Gebot. Im Hebräischen besteht es aus zwei Worten: nicht töten. Wer das 5. Gebot verstanden hat, der muss eigentlich das Leben lieben. Denn nur wer das Leben liebt, will lange leben. Und das 6. Gebot hängt ebenfalls mit dem Leben zusammen. Dabei geht es nicht nur darum, das eigene Leben zu schätzen und zu schützen, sondern das der gesamten Gesellschaft. Wir sind nun schon bis zum 6. Gebot gelangt und haben mittlerweile gesehen, dass das Leben wertvoll und schützenswert ist. Wir wissen auch, dass es vom Zusammenleben abhängt, ob Leben möglich ist oder ob es gefährdet ist. Und genau darum geht es im 6. Gebot. Schon im 4. und 5. Gebot wurde deutlich, dass Gott durch die Gebote einen Raum des Lebens schaffen und nicht nehmen will. Wer seinen Lebensraum von Gott bekommt, muss wissen und verstehen, dass Gott allein der Herr über das Leben ist. Mit dieser Haltung ist klar, dass man keinem anderen Menschen das Leben nimmt, denn dann würde ich ja mich selbst an Gottes Stelle setzen, womit ich wiederum das erste Gebot brechen würde. Das hier für Töten verwendete hebräische Wort bezieht sich auf drei Aspekte. Erstens meint es illegitimes Töten. Zweitens bezieht es sich immer auf das Verbot, das einem Menschen verbietet, den anderen Menschen zu töten. Und drittens bezieht es sich auf Handlungen, die aus Eigenmächtigkeit, Egoismus oder Gedankenlosigkeit heraus geschehen. Es ist also richtig, wenn wir das 6. Gebot nicht in erster Linie als ein Verbot auffassen, Tiere zu töten, sondern als ein Verbot, das das Leben eines anderen Menschen zu beenden verbietet. Außerdem ist das hier verwendete hebräische Wort in der Bibel nicht im Zusammenhang mit Töten im Krieg oder der Vollstreckung der Todesstrafe verwendet. Es geht also um das menschliche Miteinander und das Verbot, das Leben anderer anzutasten. Die zwei Worte, nicht töten, fassen das Gebot so eng und zugleich so weit wie möglich. Es schützt das Leben generell. Die Aussage bezieht sich sowohl auf vorsätzliches Morden bzw. Töten aus Rache, Hass, Egoismus oder Gewinnsucht, als auch auf fahrlässiges Töten. 5. Mose 22, Vers 8 beschreibt eine solche Situation. Man soll seine Dachterrasse zum Beispiel mit einem Zaun versehen, damit der Nächste nicht zufällig von der Terrasse fällt und stirbt. Nicht töten bezieht sich aber nicht nur von mir aus auf andere, sondern es bezieht sich auch auf mich selbst. Als Kind Gottes ist es auch meine Aufgabe, mein eigenes Leben zu schätzen und zu schützen. Das Töten zur Selbstverteidigung, die Vollstreckung der Todesstrafe oder das Töten im Krieg wird Israel jedoch nicht verboten, wie wir in 2. Mose 22,1 oder 1. Mose 9, Vers 6 lesen. Alle diese Erlaubnisse haben aber gemeinsam, dass sie von Gott ganz genau beschrieben und nur in diesem Rahmen erlaubt werden. Diese Erlaubnis ist jedoch keine Generalerlaubnis. Selbst im Krieg war Israel nicht rücksichtsloses Töten erlaubt. Das sehen wir in 2. Samuel 11 und 12 zum Beispiel an der Geschichte, wo David Uriah absichtlich in die umkämpfte Front schickt, damit er dort sterben soll. Wie bei allen Geboten geht es auch hier nicht darum, mögliche Schlupflöcher zu finden, sondern die Absicht Gottes dahinter zu verstehen. Wenn wir verstehen, dass die grundlegende Aussage dieses Gebotes ist, dass nicht der Mensch, sondern Gott allein über das Leben verfügt, dann verstehen wir, dass das Leben auch dann schon angetastet wird, wenn es noch gar nicht um Mord geht. 2. Mose 21, Vers 12 bis 25 regelt das Vorgehen bei Körperverletzung im Zusammenhang mit Mord, weil auch bei Körperverletzung Gewalt involviert ist, die das Leben und den Freiraum des Nächsten einschränkt. Ja, man kann sogar mit Worten Gewalt gegen seinen Nächsten ausüben. Und auch dieses Vergehen wird in 2. Mose 21, Vers 12 bis 17 im Zusammenhang mit Mord behandelt. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch der Herr Jesus dieses Gebot gerade auf diesen Fall anwendet. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Der Bruder kann hier den leiblichen Bruder oder den Volksbruder bezeichnen. Wer gegen einen der beiden zürnt, ist dem Gericht verfallen. Die Bezeichnung des Bruders als Raka ist mit unserer Bezeichnung, wenn wir jemanden als Esel bezeichnen, zu vergleichen. In dem Sinne oft als nicht schlimm abgetan. Hier lesen wir, dass wer seinen Volks- oder Familienbruder als Raka bezeichnet, dem Hohen Rat verfallen ist. Das bedeutet, dass er vom Hohen Rat die Todesstrafe erhalten soll. Jesus denkt hier wohl in erster Linie nicht daran, dass die beschimpfte Person beleidigt sein könnte. Es geht ihm vielmehr darum, dass er von dem her denkt, der die Menschen geschaffen und ihnen Zorn und Verletzung verboten hat. Es gibt in Jesu Rede noch eine weitere Steigerung. Wenn jemand seinen Bruder als Narr bezeichnet, dann soll er der Feuerhölle verfallen. Narr im Neuen Testament kommt dem gleich, was das Alte Testament als Tor bezeichnet. Ein Tor ist im Alten Testament ein Gottloser. Wer seinen Bruder so bezeichnet, holt wesentlich weiter aus als jemand, der ihn als Raka bezeichnet. Wir erkennen eine Steigerung. Zuerst ist die Strafe, die Todesstrafe, durch den Hohen Rat. Dann ist die Strafe die Feuerhölle, was eine Bezeichnung für die ewige Verdammnis im Endgericht ist. Und schließlich gilt festzuhalten, dass, auch wenn es im sechsten Gebot nicht um die Tiere geht in erster Linie, dieses Prinzip doch im weiteren Gesetz auch auf Tiere angewandt wird. Man zeigt nach 2. Mose 21, Vers 33 bis 34 auch dann keinen Respekt vor dem Leben, wenn man seine Zisterne nicht abdeckt, sodass das Tier des Nachbarn hineinfällt und stirbt. Wie alle anderen Gebote, so hat auch das sechste Gebot seinen Ursprung bei Gott selbst. Wir Menschen sollen das Leben schätzen und schützen, weil Gott selbst es so tut. Jahwe hat die Israeliten aus Ägypten vor dem sicheren Tod gerettet. Er hat sich nicht der Hilfe entzogen, sondern hat, als Israel in Todesgefahr war, eingegriffen. Damit macht er ein Prinzip deutlich. Jeder Mensch verdankt sein Leben Gott. Und gerade weil jeder Mensch sein Leben schon durch die Schöpfung Gott verdankt und weil jeder erlöste Mensch sein Leben Gott in der Erlösung doppelt verdankt, soll jeder Mensch und erst recht jeder erlöste Mensch auch bei den Mitmenschen und Miterlösten diesen Respekt zeigen. Darum geht es im sechsten Gebot. Wir fassen die ersten sechs Gebote kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass Gott Israel aus Liebe aus der Sklaverei in Ägypten, wo sie sicher umgekommen wären, gerettet hat. Israel gehört nun nicht mehr Ägypten und nicht sich selbst, sie gehören Gott, dem Herrn. Der Eigentümer darf festlegen, wie die Gemeinschaft gelebt werden soll, und deswegen darf Gott in seinen 10 Worten festhalten, was Israel als sein Bundespartner darf und was nicht. Alles macht erst von Gott her und auf Gott hin Sinn. Im ersten Gebot hält der Herr fest, dass er allein bei seinem Volk im Zentrum stehen will. Gottes Kinder dürfen keine anderen Götter haben neben ihm. Dann sollen Gottes Kinder den Schöpfer nicht auf das Geschöpf reduzieren, indem sie sich ein Götzenbild machen und Gott dadurch oder darin anbeten. Als drittes wird der Name Gottes geschützt. Man darf den Namen des Herrn anrufen und auch brauchen, aber er soll nicht zu Falschem verwendet werden. Im vierten Gebot wird der Sabbat als Tag zum Ausruhen, zur Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen und dem Studium des Wortes Gottes aufgetragen. Die Begründung für dieses Gebot ist, dass der Herr ihn selbst dazu eingesetzt hat und selbst am siebten Tag geruht hat. Wir haben damals ausgeführt, wie wir Christen dahin gekommen sind, den Ruhetag heute am Sonntag zu begehen. Und heute ging es dann um die Wichtigkeit, die Eltern und damit verbunden grundsätzlich Autoritäten zu achten. Dieses Gebot ist mit der Verheißung des langen Lebens im Land, das der Herr dir schenkt, verbunden. In erster Linie bezieht sich dieses lange Leben auf das Hier und Jetzt. Aber sein Endziel ist und reicht viel weiter. Es geht um das ewige Land, um die ewige Heimat beim Herrn. Das führt das sechste Gebot weiter aus, indem es auffordert, dem Beispiel Gottes zu folgen und Leben zu schützen und zu fördern. Wir beten. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke für deine Liebe. Danke für dein Vorbild, das du uns zeigst. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, mit unserem Leben zu zeigen, dass wir dir gehören. Amen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.